Fragen, Fragen, Fragen.
Angel Ciano von Pink Channel Trans Edition in Hamburg. Queere Radiosendung. Und wir hätten gerne Sie für ein Interview gewonnen oder einen O-Ton.
Ja, ehrlich gesagt, ich bin schon sehr, sehr zufrieden und auch ein Stück weit stolz, dass wir das geschafft haben. Am Anfang war ja so, ne, ach, wir machen das Gesetz und das machen wir jetzt mal. Aber der Gang war ja doch am Ende mit mehr Kurven verbunden, als wir ursprünglich gehofft hatten. Und die massive Negativkampagne, Fake News, hysterischen Versuche, das Ganze zu Fall zu bringen mit allem möglichen Blödsinn, der war jetzt nicht völlig unerfolgreich. Und deswegen, ja, ich kann mich an die letzten 2 Jahre erinnern und ich kann Ihnen sagen, es war kein Spaziergang. Und deswegen bin ich wirklich stolz. Aber vor allen Dingen ist es auch ein Moment, um nochmal Danke zu sagen, weil es dann eben ja wichtig war, dass die Community zusammengestanden hat, dass wir uns nicht haben auseinanderdividieren lassen. Und das ist eben dann schon auch der Garant für den Erfolg gewesen. Und jetzt ist es soweit, das Gesetz ist beschlossen. Ab August kann man sich anmelden, ab dem 1. November, ne? So geht's los. Und ich finde, das kann man gar nicht hoch genug schätzen, gerade in diesen Zeiten. Und deswegen würde ich mal sagen, das haben wir jetzt erreicht. Haken dran. Ich wünsche allen Menschen, die es jetzt endlich nutzen können, viel, viel Glück und viel Liebe. Und ich bin sehr froh, dass ich ein Gesetz mit auf den Weg bringen konnte, was jetzt endlich grundrechtskonform ist und was endlich die Menschenrechte in Deutschland umsetzt für alle Personen, eben auch für trans-, inter- und non-binäre Personen.
Ja, ich muss noch mal ein Danke sagen. Ich finde, Sie haben sich sehr persönlich nicht nur eingesetzt fürs Gesetz, sondern sich auch öffentlich ja sehr für die Community und da mal ganz besonders für die Transfrauen eingesetzt. Da haben Sie ja auch persönlich sehr viel Kritik bekommen, aber ich glaube, es ist einmalig in Deutschland, dass eine Bundesministerin sich so eingesetzt hat für eine sehr, sehr marginalisierte Gruppe. Wie nehmen Sie das selber wahr und wie haben Sie die Kritik wahrgenommen? Hat Sie das persönlich erreicht?
Ja, sicher. Ich habe einen Twitter-Account, ich habe einen Instagram-Account und so weiter. Und ich bin per E-Mail und sonst wie erreichbar natürlich als Ministerin und als Bundestagsabgeordnete. Und deswegen hat mich natürlich dieser ganze Shitstorm erreicht. Aber das hat mich natürlich null beeinflusst, weil das ja alles absurd ist. Und es geht eben nichts darüber, dass eben jeder Mensch in Deutschland einen Anspruch hat darauf, dass die Grundrechte für ihn gelten, auch für sie gelten. Und was haben wir mit diesem Gesetz jetzt endlich erreicht? Und das ist das, was am Ende zählt.
Ja, ich würde mich auch gerne mal herzlich bedanken für Ihre Arbeit und Ihre Leistung an Ihrem Anteil an dem Ganzen. Und ich hoffe, dass Sie uns weiterhin zur Seite stehen bei dem, was noch alles so zu tun ist. Transgesundheitsversorgung und so weiter. Es gibt ja noch viel zu schaffen und ich hoffe, wir haben Sie weiterhin an unserer Seite. Eine letzte Frage hätte ich noch. Die stellen wir grundsätzlich nach jedem Interview. Wenn ich eine Fee wäre und Wünsche erfüllen könnte, was wäre Ihr Wunsch, Frau Paus?
Auf jeden Fall, dass wir mit dem Abstammungsrecht jetzt endlich vorankommen. Auch darauf warten wir jetzt wirklich schon zu lange. Und das Gesetz muss jetzt endlich mal auf den Tisch, damit wir es im Kabinett beschließen können. Wir wissen, wie lange es mit dem Selbstbestimmungsgesetz gedauert hat im parlamentarischen Verfahren. Die Zeit haben wir praktisch schon gar nicht mehr fürs Abstammungsrecht und deswegen ist es wirklich überfällig. Und so viele Eltern warten darauf.
Das war Lisa Paus für Pink Channel in Hamburg. Vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank, Frau Paus.
Ich danke Ihnen.
Schnacken mit der Gästin.
Das TSG ist Geschichte und mit dem SBGG ist der Koalition historischer Schritt gelungen. Wie schätzt du das SBGG ein, jetzt nachdem es beschlossen worden ist?
Also es ist ein historischer Erfolg, das muss man festhalten. Es waren sehr schwierige Verhandlungen, selbst in einer ja eher progressiven Regierung, die wir gerade mit der Ampel haben. Trotzdem gab es einen massiven Kulturkampf gegen dieses Vorhaben und dass es am Ende dann trotz aller ja auch Angriffe auf dieses Vorhaben gelungen ist, dass wir in Deutschland das Gesetz beschlossen haben, das hat eine sehr große und wichtige Signalwirkung, nicht nur für die Betroffenen an sich, die seit Jahrzehnten auch auf eine progressivere Lösung warten im Vergleich zum TSG, sondern das hat auch eine ganz wichtige internationale und europäische Dimension. Ich habe zum Beispiel jetzt gerade auch noch einen Artikel zu diesem Fortschritt SBGG, einen Gastartikel in Japan veröffentlicht. Also auch da schauen die Menschen darauf, was ist eigentlich in Deutschland passiert. Da beschäftigt sich die Politik mit und dementsprechend sehe ich diese Entwicklung hin vom TSG zum SBGG nicht nur als einen Fortschritt für die Community hier, sondern auch als einen positiven Dominoeffekt, der in die ganze Welt ausstrahlt.
Nun hat die CDU das TSG historisch ja damals mitgestimmt und in dieser wichtigen Frage hat die CDU ja nicht nur die Chance versäumt, das Gesetz selber, als sie in der Regierung war, zu reformieren, sondern hat hier auch zusammen mit der AfD, mit dem Bündnis Sahra Wagenknecht, mit Teilen der FDP gegen dieses Gesetz gestimmt, was ja auch eine Aussage ist für die CDU. Wie schätzt du die Situation ein, vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass nach der Europawahl diese Parteien möglicherweise im nächsten Jahr die Mehrheit haben können?
Also wir sehen das Problem, dass die Union immer wieder auftritt mit Ankündigungen, viele von Gesetzesänderungen, die die Ampel beschlossen hat, zurückdrehen zu wollen. Das ist im queerpolitischen Bereich der Fall, beim Selbstbestimmungsgesetz. Das ist aber auch bei Sachen wie Cannabis, Entkriminalisierung oder das Thema Bürgergeld. Also da gibt es eine ganze Reihe von Themen. Ich bin aber insofern nicht ganz so alarmiert, weil ich es zum aktuellen Zeitpunkt zumindest doch für unrealistisch halte, dass die Union auf Bundesebene tatsächlich eine Koalition mit der AfD eingehen würde. Und um eine Mehrheit im Bundestag zu erreichen, müssten sie ja doch koalieren, entweder mit SPD, Grünen oder eben anderen, die nicht die AfD oder BSW sind. Und zumindest wir als Grüne, aber auch die SPD, bei denen sehe ich schon, dass wir auch zu diesen Veränderungen, die wir in der aktuellen Legislaturperiode gemacht haben, dass wir zu denen stehen und dass wir auch keine Koalition eingehen würden, wo wir dafür stimmen würden, diese Sachen rückabzuwickeln.
Das TSG hat eine sehr deutliche Aussage zur Konstitution des Geschlechts gemacht. Das TSG hat gesagt, wir gehören dem Geschlecht an. Das macht das SBGG ausdrücklich nicht. Und warum auch immer das an dieser Stelle ausgelassen wird. Im Gegenteil, es konstituiert ja eher so Aspekte, wo in 6.4 gesagt wird, soll auf den Körper abgehoben werden. Siehst du da eine Gefahr? Also es gibt ja so eine Überlegung, dass Menschen, die übers TSG gegangen sind, überlegen, gegen das SBGG deswegen zu klagen, weil dieser konstitutive Aspekt des TSG weggefallen ist.
Also ich glaube schon, dass es durchaus ein Problem gerade in der Gesellschaft gibt mit dem Thema, wer hat Zugänge zu welchen Räumen. Das haben wir ja als Streitthema auch erlebt in den Fall von einer Transfrau, die in Erlangen, die den Zugang zu einem Frauenfitnessstudio verwehrt bekommen hat. Es gibt andere ähnliche Fälle. Und mein Eindruck ist schon der, dass wir uns in den nächsten Jahren da auf gewisse Kämpfe einstellen müssen. Ich finde die Formulierung im SBGG auch im Vergleich zum TSG da nicht ideal. Auf der anderen Seite, und das ist ja auch festgehalten, im SBGG ist, dass auch das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz gilt und es eigentlich dementsprechend auch keine pauschalen Ausschlüsse geben darf von Transpersonen. Aber eigentlich müssen wir da auch Lösungen finden, die solchen Diskriminierungen vorbeugen und das gut im Auge behalten.
Ja, ich sehe das Problem, dass wenn eine rechte Regierung kommt, dass sie das als Einfallstor benutzt, dass das SBGG nicht mehr den Status des Geschlechts konstituiert, was das TSG gemacht hat.
Das ist eine sehr schwierige Frage und da muss ich in der Tat auch zu sagen, da bin ich nicht Juristin genug, um das beurteilen zu können.
Nun haben wir eine S2K-Leitlinie, also das ist die Leitlinie für die Kinder und Jugendlichen, die, wie ich finde, sehr gut gelungen ist. Da steckt sehr, sehr viel Arbeit drin. Die Fachverbände haben sich da, wie ich finde, auf einem sehr, sehr guten Weg gemacht. Nun gibt es sehr viel Kritik, oder man kann jetzt sagen sehr viel Kritik, aber es gibt Kritik an der S2K-Leitlinie und die Versorgungssituation für Transkinder ist außerordentlich schwierig. Und wenn wir uns die Situation einmal drüber über den Teich geguckt, in England angucken mit dem CAS-Review, die neuesten Meldungen sagen, dass sich 16 Jugendliche drüben das Leben genommen haben. Das sind die, die wir kennen. Da gibt es sicherlich auch noch eine Dunkelziffer. Wie schätzt du die Situation für die Jugendlichen ein, auch mit dem Blick nach drüben, dass es ja jetzt einen Erdrutschsieg für Labour gegeben hat? Wird sich die Lage in Großbritannien verändern? Wie ist die Lage in Deutschland?
Also die Lage in Deutschland ist ja die, dass wir weiterhin in Gesprächen sind, das Thema Transgesundheitsversorgung sozialrechtlich abzusichern und zumindest die Abgeordneten, die sich mit dem Thema beschäftigen, mich eingeschlossen. Wir sind schon sehr klar in unserer Position, dass wir uns als Politik nicht aktiv darin einmischen werden, Altersgrenzen zu definieren oder Ausschlüsse für eben junge Menschen zu definieren, sondern dass das schon auch Entscheidungen sind, die eben von der Medizin und von den entsprechenden Empfehlungen getroffen werden sollten. Und deswegen bin ich aktuell auch zuversichtlich, dass wir in Deutschland eine Situation beibehalten werden, dass auch für eben Jugendliche es weiterhin einen Zugang auch geben wird zu Gesundheitsversorgung, also für Transjugendliche auch diesen Zugang, dass der weiterhin bestehen bleibt. Wie sich die Situation in Großbritannien jetzt weiterentwickeln wird, das wird sehr, sehr spannend sein. Ich hatte mitbekommen, dass es durchaus auch in der Labour-Partei problematische Positionen zum Thema Transjugendliche gibt. Und deswegen glaube ich, dass das natürlich eine Chance ist, dass es jetzt einen Regierungswechsel in Großbritannien gibt. Aber es ist kein Automatismus, dass sich jetzt die Situation direkt verbessern wird. Aber ich hoffe schon, dass die neue Regierung da zumindest zugewandter sein wird, auch der betroffenen Seite gegenüber.
Nach dem Bundessozialgerichtsurteil ist es die Lage für Menschen, die Kostenübernahmen für Operationen oder anderes wollen, ja wirklich sehr, sehr schwierig geworden. Und die Frage an dich wäre, wie geht das jetzt weiter? Bekommen wir jetzt eine Gesundheitsversorgung, die das Wort wert ist?
Also ich verweise darauf, dass im Koalitionsvertrag festgehalten ist, dass die Gesundheitsversorgung für Transpersonen sozialrechtlich abgesichert werden soll. Und das haben wir entsprechend in der Koalition auch weiterhin auf dem Zettel. Und es gibt auch gerade entsprechende Gespräche dazu, die stattfinden, unter anderem auch mit dem Bundesgesundheitsministerium. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass dazu etwas auf den Weg gebracht werden wird, auch in nicht allzu ferner Zukunft.
In der Community macht man sich Sorgen in Bezug auf die nächste Bundestagswahl, gerade wenn es ein Rechtsbündnis in Deutschland geben kann. Hast du einen Tipp für die Community? Was sollen wir jetzt machen?
Bündnisse schmieden, weiter laut sein und natürlich wird dann der Kampf auch darum gehen, dass wir die Sachen, die wir jetzt erreicht haben in den letzten Jahren, dass wir die verteidigen gegen rechts, dass die Sachen nicht rückabgewickelt werden und da müssen wir wirklich auch ganz klare Kante weiter gegen AfD, BSW und andere zeigen, die eben unsere Rechte zurückdrehen wollen.
Du hast jetzt 3 Jahre Bundestag hinter dir und wie wird es weitergehen? Wirst du weiter das Gesicht des Kampfes sein hier, das Gesicht der Trans-Community in Deutschland?
Naja, ich bin ja glücklicherweise nur eins der Gesichter, weil ich habe ja noch eine ganz tolle Kollegin mit Tessa Ganserer und wer weiß, ich habe entschieden, auch nochmal anzutreten für die nächste Bundestagswahl und hoffe, dass es für mich dann auch nochmal reichen wird, wieder einzuziehen. Und wer weiß, vielleicht kriegen wir ja noch die ein oder andere Person aus der Trans-Community dazu. Mit Tessa und mir sind derzeit 2 transweibliche Personen im Bundestag vertreten. Aber wir könnten ja auch noch Unterstützung bekommen, mal von einer transmaskulinen Person oder von einer nicht-binären Person. Das fände ich auch einen tollen Fortschritt.
Transmännliche Person oder nicht-binäre oder ein Interperson, das wäre noch großartig. Also wir müssen einfach das Internet, das den Bundestag queeren, das wäre toll. Bevor ich dir unsere letzte Frage stelle, die du ja schon kennst, weil du, ich glaube, schon fast die meistinterviewte Politikerin bist, hier bei Pink Channel, also zumindest beim Transradio, möchte ich dir ganz herzlich Danke sagen von der gesamten Trans-Community, zumindest von denen, die ich kenne und mag, für deine großartige Arbeit. Vielen, vielen Dank und danke, dass du weitermachst. Wir brauchen dich. Bleib stark. Die letzte Frage. wenn ich ein kleines Pummeleinhorn wäre, das Wünsche erfüllen kann, was würdest du dir wünschen?
Dann würde ich mir wünschen, dass nicht so viele menschenfeindliche AfD-Leute hier wären, die uns ständig das Leben schwer machen.
Nike Slavik, vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank, Nike.
Vielen, vielen Dank euch.
Wir sind hier bei der Eröffnung der Ausstellung Liberales Hamburg vom Ende der homosexuellen Verfolgung zum Selbstbestimmungsgesetz im Oberlandesgericht. Und mir gegenüber steht unsere Justizsenatorin Anna Gallina. Was ist der Anlass, dass diese Ausstellung hier gemacht wird?
Diese Ausstellung ist eine Neuauflage. Wir haben sie schon einmal gehabt vor einigen Jahren. Und das Thema ist aber nach wie vor wichtig und wir haben ganz viele aktuelle Entwicklungen, das muss ich ja euren Zuhörerinnen gar nicht so detailliert sagen, ne, die es notwendig machen, dass wir uns immer wieder gemeinsam erinnern. Und es ist als Justiz wichtig, dass wir auch über das Unrecht, was in unserer Zuständigkeit liegt, auch immer wieder aufklären und erinnern und uns selbst auch in die Verantwortung für die Zukunft nehmen. Das machen wir auch bei anderen Themen und bei diesem ist es uns auch besonders wichtig.
Da sind ja noch einige Fragen offen geblieben, also zum Beispiel, ob trotz der Gesetzesverschärfung die Situation intergeschlechtlicher Kinder, die ja nach wie vor operiert werden in Deutschland. Wie sehen Sie das?
Ich glaube, dass das tatsächlich eins der Themen ist, die am allerwenigsten Bekanntheit haben und gleichzeitig wahnsinnig viel Sprengstoff, weil sehr früh Entscheidungen getroffen werden für die Kinder, für den ganzen Lebensweg, die sie überhaupt gar keinen Einfluss haben. Das finde ich auch als jemand, der sich lange mit dem Thema Kinderrechte beschäftigt hat, einen ziemlich skandalösen Umstand. Ich glaube, das ist eines der nächsten Themen, über die wir sprechen müssen und die neu zu verhandeln sind.
Es kam ja auch Zwangssterilisation insgesamt zur Sprache. Nach wie vor gibt es in Deutschland Zwangssterilisation. Also es sind nicht nur intergeschlechtliche Kinder betroffen. Und was man in der Geschichte der Zwangssterilisation sieht, dass vor allen Dingen Frauen und Mädchen betroffen sind. Da gibt es offensichtlich noch Regelungsbedarf.
Da gibt es Regelungsbedarf und es gibt, glaube ich, auch einen Umdenkensbedarf, der noch weiterreichend ist. Also weil selbst Frauen, die mit Anfang 20 sagen, ich möchte gerne, ja auch wiederum vorgehalten bekommen, nee, du bist viel zu jung, du kannst das jetzt noch gar nicht entscheiden. Also wir sehen, ne, so bei dieser ganzen Frage von reproduktiven Rechten, die wir an anderer Stelle auch diskutieren, ist auch dieser Aspekt noch einer, den wir neu verhandeln müssen, wenn es tatsächlich um die Frage von Selbstbestimmung eines jeden Menschen geht.
Wir hatten hier auch angesprochen die Frage, dass vor allen Dingen bis in die 80er Jahre hinein schwulen, lesbischen und transgeschlechtlichen Eltern die Kinder weggenommen worden sind. Gibt es da noch eine Lücke, die aufgearbeitet werden muss?
Also mir ist es heute noch mal klar geworden in den Beiträgen auch, die wir gehört haben jetzt zur Eröffnung der Veranstaltung, dass das ein Thema ist, was wir noch nicht genug in den Fokus gerückt haben und wo wir uns auch noch keine Gedanken ausreichend darüber gemacht haben, wie kann denn eine Aufarbeitung aussehen. Also für die Kinder und die Eltern, die betroffen waren und sind in der Folge, ist ja eine Situation, die nicht wieder gut zu machen ist. Also wir können diese Kindheit, diese Phase, die Erziehungsweise, wir können das alles nicht zurückgeben. Und gleichzeitig wird es aber wichtig sein, dass wir das anerkennen, dass wir da so eine Schneise geschlagen haben in das Leben vieler Menschen. Und das ist mir heute nochmal tatsächlich auch als Aufgabe gewahrer geworden und steht jetzt auf meiner politischen To-Do-Liste.
Gibt es noch etwas, was aus der Veranstaltung übrig geblieben ist, was Sie mitnehmen? Das waren ja zum Teil sehr persönliche Bemerkungen von Zeitzeugen.
Ja, tatsächlich. Und zwar die Aussage, dass die, ich sage jetzt einfach mal grob die Community, weil wir ja heute über ganz viele verschiedene Aspekte auch nochmal gesprochen haben, ja. Also, dass queere Menschen in all der Ausprägung sich nicht selber schützen können, sondern dass das eine Aufgabe ist, die diese Gesellschaft übernehmen muss und die in Recht und Gesetz sozusagen abgebildet gehört. Das ist für mich nochmal ganz deutlich geworden und glaube, das muss auch der Maßstab sein, wenn wir jetzt an weitere Gesetzesnovellen denken, wenn wir an weitere Zusicherung übers Grundgesetz denken, auch wenn das sicherlich irgendwie richtig harte Bretter sind, weil wir ja da immer 2/3 Mehrheiten organisieren müssen, wenn wir an Veränderungen ran wollen. Aber das Ziel müssen wir uns setzen.
Ein paar deutliche Worte von unserer Justizsenatorin Anna Gallina. Vielen Dank.
Bitte gerne.